Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse. Willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir schauen gemeinsam auf Themen dieses Dienstags. Die Verleihung der Nobelpreise ist ein großes, auch ein umstrittenes Thema, ob der ausgewählten Person. Herr Thierse, wenn Sie so zurückblicken, was war für Sie die beste Wahl, die das Komitee für den Friedensnobelpreis getroffen hat?
Also zwei besonders gute Wahlen waren Andrei Sacharow und Lech Walesa zu unterschiedlichen Zeiten in den 70er Jahren, weil beide damals auf hochgradige Weise gefährdet waren in den kommunistischen Diktaturen der Sowjetunion und Polens. Und da war das schon eine gute Auszeichnung. Das stärkte sie, das schützte sie. Und das ist vielleicht doch eine der Aufgaben auch von Friedensnobelpreisträgern, mutige Leute zu schützen.
Mutige Leute, die auch komplett unumstritten sein müssen. Darüber werden wir unter anderem diskutieren. Sie schütteln schon mit dem Kopf. Wir nehmen uns dafür gleich ein bisschen Zeit. Denn es gibt natürlich den Friedensnobelpreis, es gibt aber auch den Literaturnobelpreis. Und da könnte man fragen, ob sich da ein Schriftsteller politisch zu weit aus dem Fenster gehängt hat in den 90er Jahren vor allem. Das schauen wir uns gleich genauer an. Heute werden die Nobelpreise offiziell verliehen. In einer knappen Stunde geht der Friedensnobelpreis an den Premierminister von Äthiopien, Abiy Ahmed. Die Übergabe in Oslo an einen nicht ganz unumstrittenen Preisträger. Später am Nachmittag werden die übrigen Nobelpreise in Stockholm überreicht. Unter anderem der für Literatur an Peter Handke, ein sehr umstrittener Preisträger. Wolfgang Thierse ist an meiner Seite heute, ehemaliger Bundestagspräsident, aber auch Germanist. Sie waren viele Berufsjahre am Zentralinstitut für Literaturgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Fangen wir mal an mit Peter Handke. Eine Fehlentscheidung?
Ich bin etwas gespalten. Als Zeitgenosse sollten wir Handke wirklich scharf kritisieren für seine politischen Urteile. Es sind Fehlurteile, die einem individuellen Menschen erlaubt sind. Das ist nicht identisch mit seiner Literatur, das kann man schon unterscheiden, obwohl es einem schwer macht. Er behauptet ja, dass auch seine Urteile über den Bürgerkrieg und über Serbien Literatur seien.
Keine Meinungen.
Keine Meinungen, aber das macht es eigentlich schwer, denn andererseits ist er ja schon ein wichtiger Autor, besondere, fast eine Art von versponnener, sehr subjektiven, sehr fast innerlichen Literatur. Aber das ist eine Art von Literatur, die nicht unwichtig ist und die zu würdigen ich nicht für falsch halte. Aber er hat das selber verdorben mit seinem störrischen Bestehen darauf, dass das ja nicht mein sei, dass das sozusagen mit seiner Biografie zu tun hat. Also wir können beides. Wir können seine Literatur loben und lesen, aber wir können uns und müssen uns erlauben, seine politischen Urteile schärfstens zu kritisieren.
Das Spannende an Preisträgern dieser Art ist ja, dass man sich so wunderbar an ihnen reiben kann. Das würde mich immer dazu bringen, dafür zu sprechen, auch gerade mit den Schwierigen, mit denen, indem man das Dämonenhafte erkennt.
Ach naja, zum Dämon muss man ihn nicht gleich machen, aber dass Literatur wie Kunst überhaupt ja nicht dazu da ist, dass wir sie nur bewundernd dastehen und genießen, sondern dass sie auch immer Anstiftung ist zum Widerspruch, zum Nachdenken, zum Ärgern, zum Freuen. Das ist so, und wenn ein Autor dafür Anlass bietet, entweder durch seine Äußerung oder durch die Art von Literatur. Ich erinnere an einen anderen deutschsprachigen, Günter Grass, der ja große Literatur gemacht hat, aber der auch immer ein eminent politischer Mensch war und deswegen als politischer Mensch auch im eigenen Land umstritten. Das gehörte dazu.
Umstritten und dann natürlich auch biografisch, als wir sehr spät durch ihn selbst erfuhren, dass er in der Nazizeit
als 17-Jähriger.
Ja, das vielleicht, wenn ich als das Dämonenhafte an dieser Stelle nochmal begründe. Aber machen wir mal den Blick auf den anderen großen Nobelpreis, der heute vergeben wird, ohne jetzt die für die Naturwissenschaften kleiner machen zu wollen, aber der Friedensnobelpreis, der vergeben wird an einen aktiven Politiker, den Premierminister von Äthiopien, Abiy Ahmed. Ein Mann, der viel erreicht hat, vor allem die Aussöhnung mit dem verfeindeten Nachbarland Eritrea. Ein Prozess, das hat er selbst gesagt, mit Bedeutung für die ganze Region.
Wenn Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea herrscht, bringt das in allen Ländern am Horn von Afrika die Entwicklung voran.
Der Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, große Verdienste einerseits, andererseits, das ist eben der andere Teil der Geschichte, Stichwort aktiver Politiker, Er versteckt sich heute geradezu vor der Presse in Oslo, weil es viel Kritik gibt. Es gibt aufflammende Gewalt zwischen verschiedenen Volksgruppen in seinem Land. Und schon deshalb den Zweifeln die Frage, ist man vielleicht zu weit vorgeprescht mit diesem Preis?
Also es wäre ja schlimm, wenn der Friedensnobelpreis nur an Leute vergeben würde, die entweder schon tot sind oder uralt sind oder die ihr aktives Leben hinter sich haben. Das wäre langweilig. Sondern dass das mit einem Risiko verbunden ist, wenn man einem aktiven Politiker ihn verleiht, das finde ich in Ordnung. Denn dieser Ahmed hat ja etwas wirklich Großes geleistet, einen quälenden, endlosen Bürgerkrieg beendet. Aber damit wissen wir, dass damit der Frieden insgesamt nicht hergestellt wird. Aber es ist sozusagen die Bestätigung einer Leistung und die Ermunterung, in seinem Friedenswerk fortzufahren. Ich finde das eine gute Entscheidung. Sie war überraschend, aber es ist eine gute Entscheidung. Sie ist eigentlich sogar besser, wenn ich ein anderes Beispiel nehme, als die Entscheidung für Obama, den wir ja mit alle mit Sympathie bringen, aber am Anfang seines politischen Lebens als US-Präsident schon die Auszeichnung zu bekommen, das war fast zu viel des Guten. Wenn er sie dann später bekommen hätte für bestimmte Leistungen, wo er Frieden gestiftet hat, wo er schlichtend tätig war, wo er etwas erreicht hätte, mitten im politischen Leben, dann wäre es passender gewesen, aber er war wirklich am Anfang seiner Amtszeit.
Also war es eher eine Bürde, die ihm da auferlegt wurde.
Richtig, das ist so.
Herr Thierse, wir haben ja auch die großen Erinnerungen gerade, 30 Jahre Wendezeit in Europa. Sie haben jetzt schon einen Nobelpreisträger genannt, den man wahrscheinlich in dem Kontext auch nennen kann und nennen muss. Lech Wałęsa, den späteren polnischen Präsidenten, der aber den Friedensnobelpreis, ich glaube, schon in den frühen 80ern
bekam. In den 80er Jahren als Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność.
Jetzt frage ich mich, haben Sie das Gefühl, das Friedensnobelpreiskomitee hätte diese Wendezeit auch gerade dann danach, nachdem es passiert ist, nochmal stärker würdigen müssen, auch in Form einer Preisverleihung?
Hat sie. Gorbatschow hat den Friedensnobelpreis bekommen und das war genau eine Würdigung einer außerordentlichen Leistung. Das kann man gar nicht genug würdigen. Da begibt sich ein Parteichef der größten, wichtigsten, allmächtigen kommunistischen Partei auf den Weg, Reformen einzuleiten. Denn was heißt Perestroika heißt Reform und Glasnost heißt Transparenz. Er geht ein großes Risiko ein. Er erlaubt, dass zum Beispiel die DDR, die anderen kommunistischen Länder, die von der Sowjetunion beherrscht werden, selber entscheiden, wie sie weiter politisch leben wollen. Das ist eine welthistorisch sensationelle Leistung. Sie hat die Welt wirklich verändert wie kaum ein anderer Politiker. Und deswegen war diese Entscheidung, wie ich finde, auch im Rückblick großartig.
Wolfgang Thierse sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Herr Thierse, wir müssen gleich noch ein bisschen über die SPD reden, okay?
Ja, gerne.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen gemeinsam auf die Themen dieses Tages mit dem Sozialdemokraten Wolfgang Thierse. Und dieser Tag ist ein hoffnungsvoller für die Sozialdemokratie, allerdings nicht hier, sondern in Finnland. In einer halben Stunde etwa wird dort die Sozialdemokratin Sanna Marin aller Voraussicht nach zur neuen Regierungschefin gewählt. 34 Jahre jung, an der Spitze einer Koalition mit 4 weiteren Parteien, die allesamt von Frauen geführt werden, die fast alle ebenfalls Anfang 30 sind. Herr Thierse, von Finnland lernen heißt Siegen lernen?
Mal sehen, wie das da ausgeht. Eine Koalition von 5 Parteien ist ja kein Zuckerschlecken. Mhm. Und ob man dann immer noch zu guter Politik kommt, weil man sich zwischen 5 einigen muss, das wird man sehen. Und im Übrigen gilt der alte Lebenssatz, Jugend ist nicht automatisch ein Verdienst und eine Qualität, sondern es ist ein Alter. Alt zu werden ist schon ein Verdienst, aber jung zu sein noch nicht.
sagt der, ich glaube, ich darf es verraten, 76-jährige ja. Wolfgang Thierse. Ich habe das natürlich auch vor dem Hintergrund gesagt und Sie haben das am Wochenende miterlebt, SPD-Parteitag. Da wurden ja 2 an die Spitze gewählt, der guten alten deutschen SPD, Norbert Walter-Borjans, 67 Jahre, Saskia Esken, 58 Jahre. Jetzt will ich das nicht auf die Altersfrage reduzieren, aber kombinieren mit einem weiteren Namen und einem weiteren Alter, nämlich Kevin Kühnert, 30 Jahre. Der ja offenbar ordentlich den Parteitag in Stimmung gebracht hat.
Ja, war ja da. Ich fand seine Rede nicht so beeindruckend wie viele andere. Mhm. Dafür bin ich zu alt. Ich fand sie schon fast von demagogischer Qualität. Und wir erleben ja etwas, dass da ein junger Mann, er ist 30, er hat noch nie etwas anderes außer Politik gemacht, dass er gewissermaßen nach oben gejubelt wird und ihm ja doch, hoffe ich, ein bisschen schwindelig wird. Ich bin der altmodischen Ansicht, dass man, bevor man Politik vollends zu seinem Beruf macht, erstmal ein gewisses Quantum beruflicher und sozialer Erfahrung gesammelt haben soll, damit man in der Politik schon man selber ist. Denn Politik ist auch ein gefährliches Geschäft. Die Aufmerksamkeit ist groß, Siege und Niederlagen sind strahlender und bitterer. Und da sozusagen aufrecht zu bleiben und bei sich zu bleiben, da muss man schon einen starken Charakter haben. Und das ist man nicht von Natur aus, sondern das erwirbt man durch berufliche und soziale Erfahrung. Also ich wünsche mir eigentlich, dass man Kevin Kühnert noch ein bisschen Zeit lässt, wichtig zu werden, bevor man ihn jetzt schon sozusagen, ich weiß nicht, wohin jubelt.
Mhm. Er selbst nimmt sich ja die Zeit. Ich meine, er hätte ja kandidieren können, er hat sich dagegen entschieden. Möglicherweise aus Beweggründen, wie Sie sie auch gerade genannt haben.
Er hat doch kandidiert.
Für den stellvertretenden Parteitag.
Ja, er hat doch kandidiert und er hat etwas, was es in der Geschichte der SPD in meiner Erinnerung noch nie gegeben hat. Er ist doppelter Vorsitzender. Er ist Vizevorsitzender der SPD und Vorsitzender der Jusos. Das ist schon ziemlich viel und er ist schon auf eine geradezu überbordende Weise selbstbewusst.
Okay, also ich merke, Wolfgang Thierse, ich glaube, Sie sind der erste Sozialdemokrat, der das mir gegenüber offen ausspricht, dass Sie etwas genervt sind von der Welle um Kevin Kühnert?
Ja, das bin ich, weil ich finde, das ist gefährlich für ihn und das ist gefährlich für die SPD und das ist gefährlich auch für die politische Kultur.
Ich meine, gefährlich für die SPD ist im Moment, glaube ich, vieles. Wenn wir uns mal die jüngste Umfrage anschauen, 11%, die wurde ermittelt, nachdem klar war, dass eben diese beiden, Walter Borjans und Esken, die Partei übernehmen. Bei aller Skepsis, die sie gegenüber dieser neuen Lichtgestalt, die sie für viele ja ist, Kevin Kühnert, haben Sie denn den Eindruck, dass da genug Licht ausgestrahlt wird von den beiden, die da jetzt gewählt wurden, dass man aus diesem 11%-Tal rauskommt?
Ach, ich will mal nicht über die Personen reden, sondern ganz nüchtern drei Sätze sagen. Erstens, die Große Koalition bekommt der SPD nicht und der Ausstieg aus der Großen Koalition vermutlich auch nicht. Und der zweite Satz heißt, wir alle wissen, dass diese Große Koalition auf unabsehbare Zeit die letzte Große Koalition ist. Also den Ausstieg aus der Großen Koalition zum wichtigsten Thema zu machen, heißt eigentlich durch offene Türen zu rennen. Und deswegen ist der dritte Satz, es geht eigentlich darum, dass wir in dieser bestehenden Regierungskonstellation so viel wie möglich noch gemeinsam zustande bringen. Und das sind wichtige Aufgaben. Ich nenne nur die Grundrente, ich nenne nur die Verkleinerung des Bundestages. Und da, wo wir uns nicht einigen können, bei den streitigen Themen, das auch deutlich zu machen für die Sozialdemokraten und mit diesen Themen dann in den Wahlkampf 2021 zu gehen. So nüchtern bewerte ich das. Das ist, glaube ich, die Aufgabe und nicht gewissermaßen aus dem Ausstieg aus der Großen Koalition die Erlösung zu erwarten. Das wird es nicht sein.
Mhm. Also Themen im nächsten Wahlkampf, darüber können wir sprechen. Das große Stichwort, die SPD rückt nach links, das kam nach diesem Parteitag immer wieder in der Beobachtung. Ob das so ist und was das bedeutet, das besprechen wir gleich. Wolfgang Thierse ist unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Präsident des Bundestages waren Sie von 1998 bis 2005, danach Vizepräsident des Bundestages. In der SPD hatten Sie viele Funktionen, Vorsitzender der SPD in der DDR, stellvertretender SPD-Vorsitzender der dann gesamtdeutschen SPD bis zum Jahr 2005, Vorsitzender der Grundwertekommission Ihrer Partei. Sie waren in der ersten Reihe in einer Phase, in der die SPD, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sehr erfolgreich war. Und gleichzeitig ist es die Phase, für die sich die Partei heute offenbar richtig zu schämen scheint. Also allen voran die Agenda-Politik, die Hartz-Reform. Der Parteitag vom Wochenende hat das ja auch nochmal manifestiert. Ist das eine notwendige Abkehr oder ist das ein Irrweg?
Ach nein, es war eine notwendige Korrektur. Gerhard Schröder hat damals, es war übrigens eine rot-grüne Regierung, notwendige Reformen vorgenommen, zu denen ich immer auch stehe, angesichts der dramatischen Arbeitslosigkeit, die es damals gegeben hat, angesichts der ebenso dramatischen Finanznöte unseres Sozialsystems. Waren diese Reformen notwendig, aber es war ein riesiges Reformwerk, in dem nicht alles gleichermaßen gelungen ist, wo klar war, man muss das dann auch korrigieren, muss Änderungen. Und das sind ja, die sind ja längst eingeleitet worden.
Ich wollte gerade sagen, dass die SPD korrigiert in den Großen Koalitionen seit 15 Jahren.
Ja, zunächst. Deswegen hat mich der Vorwurf von Walter Borjans auch geärgert, dass wir uns in der neoliberalen Pampa verirrt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, sind in den letzten Jahren hat die SPD zustande gebracht, einen Mindestlohn, Grundrente auf den Weg gebracht, lange umkämpft und von der CDU abgelegt, Mietpreisbremse, Parität in der Krankenversicherung wiederhergestellt, Kohleausstieg, Klimagesetz, gute Kita-Gesetz, starke Familien, Pflege und so weiter. Wieso ist das alles neoliberal? Mhm. Und jetzt hat der Parteitag etwas getan, was Andrea Nahles vorbereitet hat, hat ein Sozialstaatskonzept verabschiedet, das, wie gesagt, das Werk von Andrea Nahles ist. Ich finde, das ist, sind notwendige Korrekturen, sich einstellen auf tatsächlich veränderte Verhältnisse, die Digitalisierung der Produktion nur als eines, ein Stichwort, die Veränderung der Konkurrenzverhältnisse.
Herr Thierse, Sie zählen das alles auf, ich nicke und ich wundere mich, wie so viele wahrscheinlich, vor allem viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, warum zahlt das nicht ein? Warum ist die SPD da, wo sie ist, wenn sie so erfolgreich Politik macht?
Erstens sind solche Erfolge werden schnell abgehakt, zumal von Sozialdemokraten. Und ich füge hinzu, es gibt tiefere Gründe, aber ich nenne jetzt mal einen oberflächlichen Grund, der ganz wichtig ist. Eine Partei wird nicht gewählt, wenn sie selber, die Mitglieder dieser Partei, nicht das loben, was ihre Minister und ihre Regierung tut, sondern wenn sie damit ständig unzufrieden ist, das beschimpft, dann sagen die Bürger, das ist ja offensichtlich, taugt ja nichts, warum soll ich diese Partei wählen?
Aber wenn ich kurz einhaken darf, dann war ja dieser Parteitag wirklich sehr schädlich, denn alle wichtigen Leute, die die SPD in Regierungsfunktion hat, sind in irgendeiner Form abgestraft worden. Wenn man sich jetzt die Parteiführung anguckt, eine Versammlung von, Entschuldigung, wenn ich das so sage, No-Names, wo auch politische Journalisten nachgucken mussten, wer ist das eigentlich, weil man die eigenen Minister da nicht mehr haben wollte.
Ja, wir werden sehen, welche Wirkung dieser Parteitag hat auf die Stimmung im Lande und die Stimmung bezogen auf die SPD. Die SPD hat in den vergangenen 20 Jahren wirklich daran laboriert, dass ein großer Teil der Partei oder ein Teil der Partei nie den Frieden gemacht hat mit den Hartz-IV-Reform, den großen Reformwerk. Und ich habe immer gesagt, guck doch hin und sag, genau das ist gelungen, das war notwendig. Deutschland steht in Sachen Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Effektivität, Produktivität, wirtschaftlicher Erfolg besser da als die meisten anderen vergleichbaren Länder. Das hat nicht nur, aber auch mit solchen Reformen zu tun. Dazu kann man stehen und zugleich sagen, ist aber nicht alles gut gelaufen. Korrekturen sind notwendig und dass wir jetzt ein Sozialstaatskonzept vorlegen, das andere Akzente setzt, ist ganz vernünftig. Man muss doch nicht bei dem bleiben, was man vor 25 Jahren für richtig gehalten hat. Aber man kann dazu stehen, dass es damals dafür zwingende, dringende Gründe gab.
Aber wir sind uns einig, Herr Thierse, dass dieser Parteitag gerade das, was Sie da jetzt empfohlen haben, nicht befolgt hat, diese Losung. Denn das verkörpert ja auch ein Olaf Scholz beispielsweise, was Sie gerade gesagt
das
haben.
Das ist so, deswegen finde ich ja auch unfair, wie mit ihm umgegangen ist. Ich glaube, die beiden neuen Vorsitzenden und Kevin Kühnert haben da auch Verletzungen angerichtet. Es hat schon etwas Bitteres, wenn derjenige, der Inspirator einer hasserfüllten Kampagne gegen Olaf Scholz und die Minister war, dass der jetzt auch belohnt wird mit dem Amt des Vizeparteivorsitzenden. Also die innere Befriedung der Partei ist schon noch etwas, was vor uns liegt. Und da geht es nicht nur um Innerliche, sondern geht es darum, dass die beiden Vorsitzenden begreifen, die ganze Breite der Partei haben sie jetzt darzustellen und nicht nur auf diesem einen Thema herumzureiten, Ausstieg aus der Großen Koalition, denn das habe ich schon gesagt, dadurch wird keine Erlösung eintreten.
Die ganze Breite der Partei ist der erste Schritt und dann wäre es ja eigentlich auch schön, wenn man die ganze Breite der Gesellschaft oder zumindest breite Schichten der Gesellschaften anspricht. Gestern saß auf ihrem Platz Brigitte Ferle, die frühere Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Deren Beobachtung war von diesem Parteitag, dass sie den Eindruck hat, die SPD will eigentlich gar nicht mehr große, breite Schichten der Gesellschaft erreichen, sondern beschränkt sich mit den 10-15%, die man erreichen kann, der sozial Abgehängten und dergleichen mehr. Jetzt will ich Ihnen nicht mit der neuen Mitte von Gerhard Schröder kommen, aber die Richtung müsste es doch sein, dass man mehr anspricht.
Da ist genau meine Meinung. Ich halte eine solche Verengung, wie sie manche in der SPD, auch Kevin Kühnert, vorschlagen, für falsch. Es war eine große Leistung der SPD, man muss weit zurückgreifen mit dem Godesberger Programm, sie wirklich Volkspartei zu werden, indem sie sich geöffnet hat zum Bürgertum, zu den Kirchen, den religiösen Menschen hin und nicht mehr eine Klassenkampfpartei wurde. Ich kann nicht sehen, dass man irgendeinen Erfolg damit hätte, wenn man das zurückdrehen will. Das ist aber allerdings schwieriger geworden. Wissen Sie, das eigentliche Grundproblem der Sozialdemokratie ist, dass ihr Fundament nämlich die Erfahrung der Notwendigkeit von Solidarität, nicht mehr gewissermaßen naturwüchsig entsteht durch die Erfahrung, die Industriearbeiter gemacht haben, sondern heute in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft, in einer individualisierten Gesellschaft, wo Start-up-Unternehmen ganz andere Art sind, wo Menschen nicht mehr zusammenarbeiten, also gewissermaßen nicht mehr die Erfahrung machen, dass sie ihr eigenes Schicksal nur dann verändern können, wenn sie sich solidarisch verhalten. Das ist nicht mehr so da. Und deswegen sage ich, die große Herausforderung der Sozialdemokratie ist, daran zu arbeiten, dass das Bewusstsein über die von der Notwendigkeit und Kostbarkeit von Solidarität wie dann immer neu entsteht. Das ist eine große Bildungsaufgabe, weil sie gewissermaßen nicht mehr selber in der industriellen Produktion erzeugt wird, sondern man muss sie durch Bildungsprozesse erzeugen. Und die SPD ist mehr als andere Parteien auf dieses Fundament des Bewusstseins von Solidarität angewiesen.
Jetzt haben Sie das programmatisch schön beschrieben. Haben Sie das Personal in der SPD, um das glaubhaft zu verkörpern?
Ich denke, die SPD ist ja nicht reduziert auf ein paar wenige Personen. Und jetzt sind die gewählt worden, die beiden, an die Spitze. Und sie sollen ihre Chance haben und sie sollen auch unterstützt werden. Aber es wäre falsch, wenn die beiden jetzt meinen würden, sie könnten das alleine gegen die sozialdemokratischen Minister, gegen die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, gegen die Fraktionen erreichen, sondern nur miteinander wird man das erreichen, in einer gemeinsamen großen Anstrengung, gemeinsam konkrete Politik machen und zugleich darüber debattieren, was über den pragmatischen Alltag, den vernünftigen, notwendigen pragmatischen Alltag von Politik hinausgeht. Also nicht eine neue Systemutopie ist notwendig, aber doch so etwas wie Projekte deutlich über den Tag hinaus. Und ich glaube, da gibt es die großen Themen.
Sie wieder bei den Themen. Ich hatte nach dem Personal gefragt.
Aber Sie wissen, mich interessieren notwendigerweise die Themen viel mehr. Und ich glaube, das interessiert auch die meisten Menschen mehr. Im Übrigen,
wenn es so wäre, Herr Thiese, ich glaube, ich bin relativ nah bei Ihnen, auch wenn man das Sozialstaatspapier anschaut. Da passiert Interessantes in der SPD. Da ist wirklich viel auf den Weg gekommen, auch kluge Gedanken. Und irgendwie bleibt es dann bei der Vermittlung auf der halben Strecke übrig und liegen, weil da eben kein Habeck und keine Annalena Baerbock ist.
Ja, Habeck und Baerbock haben einen großen Vorteil. Die Grünen sind seit 15 Jahren nicht in der Regierung. Sie sind also nicht mit wirklicher, konkreter Politik beschmutzt.
Na, 10 Bundesländer regieren sie mit, aber gut.
Ja, aber die beiden nicht, sondern sie sind gewissermaßen, sie haben sozusagen noch die Reinheit, die Opposition ermöglicht. Sie sind nicht mit dem Unvollständigen, jeder Verwirklichung von Ideen behaftet. Deswegen verbindet sich mit ihnen noch ein Verheißungsüberschuss, der mit handelnden Politikern sich nicht mehr verbinden kann. Und deswegen gibt es ja immer den Wunsch nach personellen Wechsel und allmählich verbraucht sich das immer schneller in unserer Gesellschaft, weil der Überdruss immer schneller wird. Nein, da bleibe ich dabei. Man muss schon deutliche Ideen haben, Schwerpunkte setzen und die sind ja auch naheliegend. Die jungen Leute wollen eine ökologische Politik machen, die anders ist als bisher. Sie wollen deutliche Veränderungen haben. Da geht es nicht um Personen, sondern geht es um politische Entscheidungen, über die wir streiten müssen. Und ich wünsche mir, um das zu sagen, dass genau diese Art von notwendiger und verständlicher jugendlicher Radikalität sich verbindet mit dem ebenso entschiedenen Ja zur Demokratie, also zu einer Politik in Schritten.
Wolfgang Thierse im Deutschlandfunk Kultur. Wir hören Deutschlandfunk Kultur. Großes Thema dieser Tage, die Gewalttat von Augsburg. Ein Mann, der sterben musste, weil ein anderer zuschlug. Der Tatverdächtige, ein 17-jähriger Augsburger und mit ihm seine 6 Begleiter, sind in Untersuchungshaft. Was genau passiert ist, muss ermittelt werden. Was aber als offene Frage im Raum steht, sprechen wir über Herkunft von Tatverdächtigen oder sollen wir es lassen? Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ist weiter an meiner Seite, um das zu diskutieren, wie jetzt auch Gudula Geuter, zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Sie kommen gerade von einem Pressegespräch des Mediendienstes Integration, wo es genau um diese Frage ging. Wie wichtig ist die Herkunft von Tatverdächtigen? Gibt es eine Antwort?
Es gibt erstmal eine ganz sachliche Antwort, nämlich ohne Bewertung. Es gibt erst einmal die Antwort, wie wichtig ist die Nennung der Nationalität und erstmal nicht Herkunft, sondern eben wirklich Nationalität den Medien. Das wurde untersucht für Gewaltkriminalität 2014, 2017 und 2019, also jeweils vergleichbar für sehr breit Fernsehberichterstattung. Und das Ergebnis ist, 2014 spielte das so gut wie keine Rolle mit 4,8% der Nennung der Nationalität. Das hat sich 2017, inzwischen hatten wir die Kölner Silvesternacht, wir hatten auch eine geänderte Leitlinie des Presserates. 2017 hat sich diese Zahl vervierfacht, 2019 nochmal verdoppelt. Und interessant ist die Verzerrung, die dabei stattfand. 2017 wurden Ausländer 25 Mal so oft genannt, wie es ihrem Anteil an den Gewaltdelikten nach der polizeilichen Kriminalstatistik entspricht. 2019 immer noch 19 Mal so oft. Also das heißt, es findet eine ganz immense Verzerrung statt. So viel nur zu dem immer wieder geäußerten Vorwurf, hier würde irgendwas unterdrückt. Das Gegenteil ist der Fall.
Interessant aber, dass es dann trotzdem immer wieder zum Thema wird. War das denn Thema dort?
Das war sehr breit Thema dort, unter anderem, weil auch der stellvertretende Chefredakteur der Sächsischen Zeitung, Heinrich Maria Löbbers, dort war. Die Sächsische Zeitung hat sich sehr früh entschieden, um eben solchen Vorwürfen entgegenzutreten, immer die Nationalität, soweit sie bekannt ist, zu nennen und auch die deutsche. Und Herr Löbbers hat sich sehr überzeugt gezeigt, dass das das Richtige ist, hat allerdings auch dazu gesagt, das liegt vielleicht eben auch an der Gegend, aus der man schreibt. Das heißt zum einen, dass man eben vorher eine Untersuchung gemacht hat, dass das Misstrauen mit gut einem Viertel relativ groß ist in die Medien, gerade in diesem Punkt. Und zum anderen aber auch, dass die Bevölkerungszusammensetzung eben eine andere ist als in einer westdeutschen Großstadt möglicherweise. Gleichzeitig war das aber auf Nachfrage dann eben auch die Schwierigkeit, eine Grenze zu ziehen. Denn das, was die Sächsische Zeitung macht, das ist eben tatsächlich die Nationalität zu nennen. Und es war auch auf dem Podium Thilo Kablitz, der Pressesprecher der Berliner Polizei, und der sagte, wenn man die Nationalität nennt, dann kommt die Frage nach dem Geburtsort, wenn man den Geburtsort nennt, dann kommt die Frage nach dem Migrationshintergrund.
Das einzige Problem, man kommt irgendwann in die Rechtfertigungsarie zu sagen, ja, er hat nicht mal einen Migrationshintergrund. Und dann fangen wir an zu erläutern, dass Menschen seit Generationen in Deutschland leben und wirklich deutsch sind und es nichts mit irgendeiner ausländischen Herkunft zu tun hat. Und da dürfen wir niemals wieder hin zurück.
Also das heißt, die Abgrenzung ist schwierig.
Wolfgang Thier, also die Abgrenzung ist schwierig. Welche ziehen Sie denn bei dem Thema?
Also ich habe keine ganz entschiedene Meinung. Ich habe eher Fragen. Die eine Frage heißt, wenn man immer die Herkunft nennt oder die Nationalität nennt, ob das nicht entlastend wirkt und verhindert, dass es diese Verzerrung gibt, dass 25 Mal so oft Ausländer genannt werden, 25 Mal mehr als die tatsächliche Vorkunft, wenn immer genannt wird, spiegelt das genau einfach 1:1 die Herkunft der Täter, die Nationalität der Täter, und ob damit sozusagen das ständige Misstrauen und das Misstrauen, das dazu führt, woher kommt er, was ist und so weiter. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ob das so ist, aber mir schien es sozusagen, dass man dann einfach so gewisse Ernüchterung eintritt. Es ist so, wir wissen es, es gibt deutsche Täter, es gibt Täter, die ein ausländischer Nationalität sind. Und wenn über einen konkreten Fall berichtet wird, berichtet man ja dann ohnehin näher etwas über den Täter und über die Opfer.
Mhm. Bei dem konkreten Fall in Augsburg haben wir jetzt die Situation, dass, glaube ich, 6 der 7 Tatverdächtigen da Deutsche sind im Sinne des Staatsbürgerschaftsrechts, also einen deutschen Pass haben, der würde einem sozusagen, wenn einen diese Frage interessiert, erstmal gar nicht weiterhelfen. Gudula Geuter, vielleicht nochmal an Sie die Frage. Es macht ja letztendlich auch nur Sinn, wenn man feststellen kann, es gibt da auch einen Zusammenhang, beispielsweise zwischen Migrationshintergrund und bestimmten Formen von Straftaten.
Es bedarf an sich nach den üblichen Regeln der Berichterstattung einer journalistischen Relevanz. Und da hat ja eben der Presserat schon mal seine Kriterien geändert. Da geht es um die Herkunft insgesamt, die früher nur dann genannt werden sollte, wenn es für das Verständnis des berichteten Vorgangs nötig war, ein begründbarer Sachbezug besteht. Jetzt heißt es, die Herkunft solle in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Das heißt, der Journalist soll raten, ob die ob die Hörer- oder Leserschaft das wohl für interessant und relevant hält und das dann auch noch begründbar ist. Also das heißt, gerade bei der Herkunft wird es sehr schwer und dazu kommt noch ein weiterer Punkt, der auch wirklich bei Augsburg diskussionswürdig ist, nämlich die Frage, wird vielleicht gerade wegen der Herkunft berichtet? Und diese Studie, die ich eben vorgetragen habe, hat Professor Thomas Hestermann angefertigt, der dazu sagte:
Wir diskutieren gerade über den Fall von Augsburg. Jugendliche haben einen Feuerwehrmann tödlich niedergeschlagen. Zugleich passiert etwa ein Angriff auf einen Polizeibeamten in München, der mit einer solchen Wucht ausgeführt wird, dass das Messer abbricht. Die Bild-Zeitung, ganz aktuell, das ist der Messerstecher von München. Wir erfahren alles Mögliche, wir sehen ihn im Bild, wir erfahren seinen Namen, wir erfahren nur eines nicht, seine Nationalität. Zugleich auch durch die Medien gegangen, der Fall, dass ein Mann mit einem Messer seine Nachbarin niedersticht vor den Augen der Kinder. Wir erfahren alles Mögliche über diesen Mann, nur eines nicht, außer in wenigen Berichten in der Regionalpresse, dass es ein Deutscher offenbar war. Ich frage mich, warum?
Und das scheint eben so zu sein, dass das insgesamt in der Berichterstattung sich niederschlägt.
Ja, aber diese Beispiele sind ja dann doch ein Beleg dafür, dass die Nationalität immer zu nennen hilfreich wäre, weil dann eben nicht mehr vermieden werden kann, dass über Deutsche genauso berichtet wird und weil dann auch nicht mal es auffällig ist, dass es ein Ausländer ist, sondern es wird immer berichtet. Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, aber Abbau von Misstrauen und nüchterne einfach statistische Berichterstattung, der ist so und mehr nicht.
Für den Fall, auf den es mir gerade ankam, würde das nicht helfen, nämlich dass öfter berichtet wird, wenn es um Ausländer geht. Da hilft dann auch die Nennung der Nationalität nicht mehr, um das gerade zu rücken. Aber insgesamt kann man sich das natürlich fragen. Das ist die Argumentation der Sächsischen Zeitung.
Gudula Geuter, vielen Dank, dass Sie uns auf den Debattenstand gebracht haben aus dem Hauptstadtstudio. Wolfgang Thierse, wir sind gleich bei einem Mann, dessen Nationalität kein Geheimnis ist, Wladimir Putin. Der Mann, der immer am längeren Hebel sitzt. Das war ein Tanz zu viert in Paris, der Ukraine-Gipfel, bei dem nach dreijähriger Unterbrechung die Präsidenten der Ukraine und Russlands zusammenkamen mit Angela Merkel und dem Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Und es gab, wie sagt man so schön in der Sprache der Diplomatie, es gab Bewegung, Waffenstillstand und Gefangenaustausch bis zum Ende des Jahres, teilweise Truppenabzug und ein weiterer Gipfel innerhalb der nächsten 4 Monate. Wolfgang Thierse, haben Sie das Vertrauen, dass die Verabredungen mehr sind als ein Scheinentgegenkommen von Wladimir Putin?
Mein Eindruck ist ganz unwichtig, aber es ist wichtig, dass man immer wieder noch solche neuen Versuche macht. Denn das Wichtigste ist, im Verhältnis zu Russland und zu Putin im Gespräch bleiben, das Gespräch suchen und dabei nicht die eigene Position aufgeben, also nicht etwa dabei weich werden, sondern immer auch klare Positionen vertreten, aber signalisieren, dass man schon zu Schritten, zu Kompromissen auf ein gemeinsames Ziel hin bereit ist.
Der Eindruck Ihrer und natürlich der verantwortlichen Politiker ist insofern wichtig, als dass man natürlich das Gefühl haben könnte, es ist vergeblich. Putin sitzt immer am längeren Hebel, spielt mal mit, spielt mal nicht mit, aber substanziell verändert sich nichts.
Das ist so, das darf aber eben leider nicht zu politischer Verzweiflung führen, denn Russland ist und bleibt unser wichtigster, weil größter östlicher Nachbar. Und deswegen ist es fast muss es politische Doktrin sein, dass Deutschland ein Interesse an vernünftigen Beziehungen hat, die aber nicht Beziehungen der Unterwerfung Deutschlands unter Putin sein darf. Also das ist genau die Schwierigkeit. Und um bei diesem Beispiel zu sein, Steinmeier hatte als Außenminister ja eine Formel, wie das geht. Wir sind bereit, auch sozusagen etwas anzuerkennen, was Russland fordert, aber erst unter der Bedingung, dass Russland Wahlen zum Beispiel zulässt in der Ostukraine. Dann sind wir bereit, auch über Sonderstatus mit uns reden zu lassen. Also immer beides. Man muss selber bereit sein, auf etwas einzugehen, aber auch die Forderungen durchaus formulieren.
Frank-Walter Steinmeier stand dafür, ist stilistisch betrachtet etwas andere Art auch sein Nachfolger Sigmar Gabriel. Jetzt haben wir Heiko Maas im Außenministerium, der ja auch erstmal ordentlich abgestraft wurde jetzt auf dem Parteitag bei der Waffenforschung.
Wollen wir nicht übertreiben.
Er brauchte 2 Wahlgänge, um reinzukommen. Und das immerhin als Außenminister. Das ist ja zumindest früher ein Prestigeposten gewesen für eine Partei.
Eben früher.
Okay. Aber liegt es an Heiko Maas, dass es das nicht mehr ist? Ich frage natürlich auch vor dem inhaltlichen Hintergrund, weil ihm ja viele vorwerfen, diese gute alte sozialdemokratische Grundlinie, die Hand ausgestreckter zu halten Richtung Moskau als andere, ja verlassen zu haben.
Also ich glaube nicht. Er hat also ein bisschen einen anderen Stil, hat sich etwas deutlicher geäußert, wenn man so will, westlicher. Das mag manchen in der CDU gefallen haben oder auf der USA-Seite. Aber ich glaube, in der Grundlinie ist er schon bei der sozialdemokratischen Position geblieben, die ich auch für richtig halte. Aber wie gesagt, Verhandlungsbereitschaft und klare Position. Das ist eine Gratwanderung, manchmal mehr Akzent in der Richtung, manchmal in der Richtung, aber das müsste man durchhalten.
Mhm. Gucken wir kurz auf den Gastgeber, Emmanuel Macron, der hat ja im Prinzip, der ist ja quasi zum Sozialdemokraten geworden in dieser Frage gegenüber Russland.
Man wird sehen, ob er damit erfolgreich hat, denn man darf andererseits nicht zu sehr signalisieren, das ist mein schlichter Eindruck, dass man ganz nachgiebig ist, das lädt eher Putin ein, nun noch selber stärker zu werden, also immer beides miteinander verbinden.
Wolfgang Thierse sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.
War gerne da.
Ja, gerne wieder. Hier folgt gleich der Länderreport. Da geht es unter anderem auch um einen Sozialdemokraten, Wolfgang Thierse, aber auch, ich glaube, auf den sind Sie nur so mäßig stolz, der Ex-Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Schorstock. Sein Verfahren beginnt nämlich heute, der Prozessauftakt gegen den Oberbürgermeister. Das also gleich im Länderreport.